Er spürt, ich muss gut sein. Aber wenn er ganz ehrlich ist, tief drin merkt er, ich bin's nicht. Denn da gibt's immer noch Dinge in deinem Leben, egal wie gut du sie versteckst, egal wie gut du sie kompensierst, wo du einfach nicht perfekt bist. Und wo du diesen Grad auch nie erreichen wirst. Und Jesus Christus kommt auf diese Erde und er stirbt am Kreuz. Er stirbt am Kreuz. Sünde, da wo wir nicht genügen, das durchbohrt Jesus Christus am Kreuz. Unsere Sünde. So sehr genügen wir nicht. Wir sind sündiger, als wir je gedacht haben. Sündiger, als wir je gedacht haben. Gleichzeitig spürt der Relativist etwas. Er spürt nämlich etwas von Gottes Liebe. Und er hat recht damit, dass wir geliebt sind von Gott. Wir sind so sehr geliebt, dass Jesus für unsere Schuld stirbt. Gott redet unsere Schuld nicht klein, er redet sie nicht weg, er trägt sie. Wir sind sündiger, als wir je gedacht haben. Aber gleichzeitig sind wir geliebter, als wir je zu hoffen vermocht haben. Geliebter, als wir je zu hoffen vermocht haben. Geliebter, als wir uns jemals vorstellen könnten. Gott ist nicht der Ankläger. Gott ist derjenige, der kommt und unsere Schuld selber trägt, weil er uns so sehr liebt. Und ich glaube, dass das eines der Punkte sein wird, wenn wir irgendwann mal bei Gott sind, dass wir uns schämen für die Dimension von Liebe, die wir überhaupt nur verstanden haben. So ein bisschen von dieser unendlich großen Liebe Gottes zu uns. Und dann sagt Jesus, es wird gepredigt werden in Matthäus 24, 14, dieses Evangelium, diese gute Nachricht. Und er sagt gleichzeitig, diese gute Nachricht vom Reich Gottes in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Jesus hat von einem Reich Gottes geredet, nicht erst im Himmel, sondern es fängt hier auf der Erde an. Und dieses Reich Gottes ist so komplett anders als unser menschliches. Da prallen Welten aufeinander, dass wir lernen müssen, darin zu leben. Dass wir lernen müssen, darin zu leben. Und die Frage ist, wie komme ich denn in dieses Reich hinein? In dieses Reich Gottes? Und Jesus sagt, das geht nur, indem du von Neuem geboren wirst. Eine Neugeburt. Nur indem du von Neuem geboren wirst. Und er meint damit, dass du das Geschenk der Vergebung annimmst. Dass du sagst, Jesus, ich erkenne das an, was du am Kreuz für mich getan hast. Und ich möchte anfangen, mit dir zu leben. Und dann sagt die Bibel, ist das wie wenn du neu geboren wirst. Du kommst in Gottes Reich hinein. Und jetzt sind wir wieder in unserem Bild als Baby. Wenn wir neu geboren werden, sind wir Babys. Und wenn wir Babys sind, dann müssen wir Schritt für Schritt lernen, was es heißt, Reich Gottes, was so anders ist als unser menschliches Leben, was es heißt, das zu leben in unserer Welt. Und wir sehen, worauf das alles Auswirkungen hat. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wie komme ich denn jetzt von einer Phase in die nächste? Gerade eben habe ich das ja schon gesagt hier mit dieser Neugeburt. Aber wenn wir uns das nochmal genauer anschauen, was alles dazugehört, dass ich von dieser in die nächste Phase komme. Es gibt eine Studie, die sich genau damit beschäftigt hat. die untersucht hat, was brauchen Menschen, um von einer Phase zur nächsten zu kommen im geistlichen Leben. Und das hier oben, ich will das einfach mal die Phase nennen, den Glauben entdecken. Und das kann sein, dass Menschen an dieser Stelle ganz weit weg von Gott sind und dass sie überhaupt erstmal sich mit dem Gedanken beschäftigen müssen, da könnte es einen Gott geben. Und dann wachsen sie weiter und gehen Schritt für Schritt einzelne Schritte. Und das Wichtigste, was hier passieren muss, damit Menschen irgendwann diese Neugeburt erleben, ist neben dem, dass sie der Heilige Geist berührt, dass sie verstehen müssen, dass sie durch Gnade erlöst sind. Und dass es einen persönlichen Gott gibt, der sie liebt, der an ihnen interessiert ist. Und als Konsequenz dessen fange ich an, mit diesem Gott zu reden, fange ich an zu beten. Ein weiteres Hindernis, ich glaube, gerade für Muslime von hier nach da zu kommen, ist das ganze Thema Dreieinigkeit. Dass wir an einen Gott glauben, der gleichzeitig aus drei Personen besteht, nämlich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Das, was Menschen dann hilft, sind Freundschaften. Das ist einer der größten Faktoren, um von hier nach da zu kommen. Menschen, die an Jesus glauben, die Freundschaft leben und diese Menschen mit an die Hand nehmen. Und dann irgendwann, wenn sie näher kommen, einzelne Veranstaltungen in der Gemeinde, wo es um Glauben geht. Und dass sie anfangen, die Bibel selber als Autorität in ihrem Leben zu akzeptieren und hineinzuschauen. Wie komme ich denn vom Baby zum Jugendlichen? Wie komme ich vom Baby zum Jugendlichen? Die gleiche Studie hat gesagt, dass ich verstehen muss, wer ich in Jesus Christus bin, wie Jesus mich sieht, meine Identität in Christus. Dass ich anfange, als zweites Gaben herauszufinden, die Gott mir geschenkt hat und mitzuarbeiten. Dass ich anfange, mehr und mehr in der Bibel zu lesen und zu beten. Dass ich anfange, meinen Zehnten zu geben, Geld in die Gemeinde, in das Reich Gottes hineinzugeben. Dass ich anfange, Hauskreise zu besuchen und Seminare zu speziellen Themen. Und dass ich mit anderen Menschen über meinen Glauben ins Gespräch komme. Und dann der letzte Schritt vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Diese anderen Dinge sind nicht unwichtig, aber die Schwerpunkte verschieben sich ein bisschen. Dass ich Jesus an die erste Stelle setze. Dass ich mein Leben einsetzen will für Gott, dass ich verantwortlich handle, dass ich Blick auf andere anfange, Menschen in Not zu helfen, dass ich noch viel mehr und intensiver Zeit mit Gott im Gebet und im Bibellesen verbringe, dass ich mit Menschen im Gespräch bin über Gott und dass ich mir geistliche Mentoren suche, die mich mit diesen speziellen Themen, die mich beschäftigen, weiterbringen. Ein ganz wesentliches Merkmal, und man merkt das so bei dieser Veränderung, dieser Blick auf andere, ist, dass ich anfange zu dienen. Und man erkennt auch eine Tendenz als Babychrist so vom Gottesdienst über Hauskreise hin zu speziellen Themen, zu geistlichen Mentoren, die mir helfen zu wachsen, zu kleineren Gruppen. Ich habe gelernt, mich selber zu versorgen. Ich weiß, wo ich Hilfe brauche und hole mir die, wo die nötig ist. Das heißt nicht, dass der Gottesdienst jetzt nicht mehr wichtig ist, sondern der Schwerpunkt verlagert sich. Der Schwerpunkt verlagert sich. Und es ist, der Gottesdienst bekommt einen anderen Schwerpunkt. Nämlich, dass ich Gott begegne in Gebet und Anbetung, dass ich anderen Menschen begegne, dass ich ihnen diene. Das wird meine Einstellung. Immer wieder begegne ich Leuten, die sagen, mir hat der Gottesdienst nichts gebracht. Kann es vielleicht auch daran liegen, dass wir hier in diesem Gottesdienst Menschen von hier bis hier haben? Und dass, wenn du geistlich reif bist, dass du manche Grundlagen, die wir hier lehren, die für andere Menschen wichtig sind, schon so verstanden hast, dass du sie nicht mehr brauchst? Aber dann wird dein Blick hoffentlich ein anderer. Nämlich der Blick auf die anderen, dass du anderen dienst. Und genauso bei der Anbetung, dass wir nicht sagen, oh, ich fand die Lieder nicht so toll. Musst du ja auch nicht. Sie sollen ja Jesus gefallen. Er soll sich ja darüber freuen. Zu ihm singen wir die Lieder, ja nicht zu uns. Es geht beim Gottesdienst darum, Jesus zu begegnen. Und deswegen verschieben sich Schwerpunkte und das ist ganz normal, dass sich die Schwerpunkte vom Gottesdienst zu kleineren Gruppen hin zu Einzelbeziehungen verschieben. Aber das habe ich versucht gerade darzustellen, dass der Gottesdienst trotzdem noch ein ganz wesentlicher Faktor ist. Das Ziel ist es, Jesus immer ähnlicher zu werden auf diesem Weg. Aber mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Kultur. Gott hat uns ja nicht geschaffen, um Einheitsbrei zu machen, sondern Gott feiert Vielfalt. Und deswegen kann es für euch Perser bedeuten, dass ihr euren Glauben in eurer Kultur lebt. Ihr müsst nicht erst Deutsche werden. Ihr müsst euch nicht erst anziehen wie wir Deutschen. Ihr müsst nicht die Feste feiern, die wir Deutschen feiern. Ihr lebt mit Jesus anders, als wir Deutschen das tun, weil eure Kultur anders ist. Und das ist gut so und das ist richtig so. Und deswegen können wir nicht Menschen, die hier reinkommen, sagen, du musst erst so und so und so werden und dann kannst du an Jesus glauben. Nein, Jesus begegnet dir genau da, wo du bist. In deiner Art, in deiner Persönlichkeit, in deiner Kultur, in dem Umfeld, aus dem du herauskommst. Und da will er anfangen, mit dir gemeinsam dein Leben zu gestalten. Diese beiden Phasen oder diese Phase als Baby könnte man auch Anfänger nennen im Glauben. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Die Phase des Jugendlichen, da könnte man sagen, eine engere Beziehung zu Jesus. Und beim Erwachsenen könnte man sagen, Jesus ist mein Lebensmittelpunkt. Alles dreht sich um ihn. Alles dreht sich um ihn. Gerade eben habe ich darüber gesprochen, wie wir im Glauben weiter wachsen können. Je nachdem, wo wir stehen. Aber jetzt kann es auch sein, dass wir uns das so anschauen und dass wir merken, ich müsste ja eigentlich schon viel weiter sein, so wie Paulus das in diesen Texten schreibt, aber ich bin's gar nicht. Ich bin's gar nicht. Und das kann verschiedene Gründe haben. Oft liegt's daran, dass dieses Reich Jesu so anders ist als das, was die Menschen um uns herum leben. Und dass das, was die Menschen um uns herum leben, viel mehr abfärbt als Jesus selber. Schon Paulus warnt davor im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Er schreibt dem Timotheus, du musst wissen, in der letzten Zeit vor dem Ende der Welt stehen uns schlimme Zustände bevor. Die Menschen werden selbstsüchtig, geldgierig, prahlerisch und eingebildet sein. Sie werden Gott lästern, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich. Verleumderisch, unbeherrscht und gewalttätig. Sie hassen das Gute, sind untreu und unzuverlässig und aufgeblasen vor Überheblichkeit. Sie kümmern sich nicht um das, was Gott Freude macht, sondern suchen nur, was ihre eigene Lust vermehrt. Sie geben sich zwar den Anschein der Frömmigkeit, aber von der wahren Lehre, von der Kraft, aus der echte Frömmigkeit lebt, wollen sie nichts wissen. Wenn ich das so lese, dann sehe ich ganz deutlich eine Beschreibung unserer heutigen Zeit vor mir. Und dann sage ich das zu mir selber auch. Das hat einen Einfluss auf mich. Das hat einen Einfluss auf dich, wie unsere Welt lebt. Und wenn wir geistlich wachsen wollen, dann ist das umkämpft. Paulus sagt, unser Fleisch kämpft gegen den Geist. Unser Fleisch kämpft gegen den Geist. Galater 5, Vers 17. Und auch der Feind Gottes, dem wir gefährlich werden, wenn wir reife Christen sind, kämpft gegen uns. Und ich kann das einfach so feststellen, ich müsste schon längst weiter sein, aber oft kommt eine dieser beiden Tendenzen durch, von denen ich am Anfang gesprochen habe, Moralismus oder Relativismus. Der Relativist, der würde sagen, das ist alles nicht so schlimm. Jesus liebt mich, ich kann einfach so vor mich hinleben. Luther hat das billige Gnade genannt. Das ist die Denkweise, dass Jesus mir vergeben hat, dass ich gerettet bin und in den Himmel komme und was jetzt ist, ist egal. Aber bei all dem geht es gar nicht um gerettet sein, sondern es geht um eine Beziehung, die ich lebe. Jesus hat mich in eine Beziehung zu ihm hineingestellt. Und auf der anderen Seite ist eher der Moralist, und ich glaube, dass wir das in unseren christlichen Kreisen viel häufiger antreffen. Entweder versuche ich, härter und härter so zu sein, wie ich eigentlich sein sollte, und ich verzweifle, weil ich es nicht schaffe. Oder ich fange an zu spielen. Wie kommt es, dass wir manchmal Menschen begegnen, die sind so fromm, dass man es in ihrer Nähe einfach nicht aushält? Weil da so eine Kälte ist. Oder Menschen, die von einem Tag auf den anderen alles über Bord werfen und ausbrechen und man hat vorher nichts mitbekommen. Jesus hat einen Namen für diese Menschen. Er nennt sie Pharisäer. Die geistliche, fromme Elite der damaligen Zeit. Und manchmal glaube ich, wir sind denen viel ähnlicher, als wir das eigentlich wollen. Was hilft, wenn wir festgestellt haben, wir sind nicht so weit, wie wir sein sollten? Ich glaube, es hilft nur eins. In all dem geht es darum, Jesus mehr kennenzulernen. Er ist der Schlüssel. Das ist der Unterschied zu allen Religionen. Es geht nicht um Wissen. Es geht nicht um Informationen. Es geht nicht darum, einfach blind zu gehorchen. Es geht nicht mal um unsere Taten, sondern es geht um Beziehung. Das Wichtigste an diesem Missionsbefehl steht außenrum. Jesus gibt uns einen Auftrag, ja, aber er sagt zuerst, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nicht dir, mir. Alles, was du tun sollst, kommt von mir und nicht aus dir selber. Und er sagt, und ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Nur deshalb. Und ganz oft verlieren wir das aus den Augen, dass es um Beziehung geht und dass aus dieser Beziehung heraus diese anderen Dinge entstehen. Ja, wir sollen mit Jesus arbeiten, aber aus seiner Kraft und nicht aus unserer Kraft. Und die einzige Möglichkeit, wenn wir feststellen, dass wir nicht da sind, wo wir sein sollten, ist, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber manchmal geht mir das so, dass ich so verzweifelt bin, dass ich denke, boah, Jesus, ich werfe mich jetzt einfach nur auf dich. Ja, und du trägst mich durch. Und genau das ist das Einzige, was hilft, dass wir uns auf Jesus werfen, dass wir ehrlich werden. Hier bin ich. Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Veränder mich. Dass wir uns Zeit für diese Beziehung nehmen. Dass er mich prägt. Denn das ist das, was auf diesem Pfad hier passiert. Diese Infos, dieses Wissen, die sind nie nur dazu da, dass wir mehr davon haben, sondern sie sollen uns prägen, unser Denken, unsere Wünsche, unsere Emotionen, unsere Blickrichtung, unseren Charakter und unseren Verhalten. Aber es kommt von ihm her und nicht umgekehrt, dass wir umgekehrt den Pfad anfangen mit dem Verhalten und dann denken, es prägt uns vielleicht andersrum. In dieser Studie, die ich zitiert habe, hat man herausgefunden, dass diese Zeit mit Gott, und zwar Bibel lesen und beten, der Hauptfaktor ist, um geistlich zu wachsen. Und man hat untersucht, warum Menschen nicht geistlich wachsen, warum sie stillstehen. Und man hat herausgefunden, dass sie genau das vernachlässigen. Dass sie genau das vernachlässigen. Und die große Frage ist, ob wir das zutiefst in uns drin überhaupt wollen. Oder ob wir nicht doch unsere Bequemlichkeit zu sehr schätzen und darin nicht gestört werden wollen. Als Johannes die Gemeinden in der Offenbarung anschreibt, da sagt dann eine Gemeinde im Namen Jesu, dass sie ihre erste Liebe verlassen haben. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du verheiratet bist und du merkst, irgendwas stimmt nicht mehr, dann ist der Schlüssel, dass du anfängst, dich wieder zu erinnern, wie war das eigentlich am Anfang? Was war alles, was ich in dieser Person gesehen habe? Was war alles, warum ich diese Person so sehr geliebt habe und warum ich diese Person unbedingt heiraten wollte? Und dann heißt es umzukehren, dem anderen wieder Blumen zu schenken wie am Anfang, wieder die Werke zu tun wie am Anfang. Und das heißt zuallererst Zeit zu verbringen, Zeit mit dem anderen zu verbringen. Und genauso ist es im geistlichen Leben auch, sich daran zu erinnern, was hat Jesus alles für mich getan? Warum habe ich angefangen, mit ihm zu leben? Und dann wieder Zeit mit ihm zu verbringen und den Heiligen Geist einzuladen, dich zu füllen. Denn er ist der Schlüssel. Er ist derjenige, der in uns arbeitet und uns verändert, der uns zu Gott zieht. Und es kann sein, dass der Heilige Geist dir vielleicht auch jetzt etwas zeigt, wo du Gott gehorsam hättest sein sollen, aber du warst es nicht. Und genau das blockiert dein Wachstum. Und wenn er dir etwas zeigt, dann tu das. Heute. Gleich, direkt nach dem Gottesdienst, schieb's nicht weg, sondern tu's. Es ist wichtig, dass wir die Hindernisse angehen, die da sind, die zwischen Gott und uns stehen, wo der Heilige Geist uns aufmerksam macht. Und deshalb ist auch unser Miteinander so wichtig. In Hebräer 10 schreibt Paulus, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht, an dem Jesus wiederkommt. Lassen wir uns unseren Schein ablegen. Liebe Leute, wenn ihr in die Hauskreise geht, redet nicht nur theologisch hochgestochen, sondern fangt an, ehrlich voreinander zu werden. Und wie Paulus es schreibt, dafür ist die Gemeinschaft da und wichtig, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Wir schauen ein kurzes Video. Zwei Christen aus Ägypten, Menschen, die unter großem Druck ihren Glauben leben und bekennen. Und wenn wir das so hören, dann hören wir etwas von diesem Kampf dieser zwei Reiche. Und dass es nicht einfach ist, mit Jesus zu leben, dass es etwas kostet. Aber dass es das Beste ist, was uns in unserem Leben passieren kann. Warum das alles? Warum sollen wir überhaupt geistlich reif werden? Habe ich mich gefragt. Und ich habe drei Gründe gefunden. Das erste ist, wenn wir nicht wachsen im Glauben, dann wachsen wir woanders hin. Denn wir können nicht wachsen. Wir werden wie in unserem richtigen Leben älter. Wir werden vielleicht nicht reifer. Wir werden vielleicht dicker. Keine Ahnung was. Ja, aber wir werden nicht reifer, wenn wir nicht zu Jesus hinwachsen. Dann prägt dich was anderes mehr als Jesus. Und das zweite ist, du verpasst etwas. Nämlich du verpasst Hoffnung. Du verpasst den Frieden, von dem der gesprochen hat. Du verpasst die Quelle des ewigen Lebens. Das heißt, in seiner Nähe ist Freude in Fülle, erfülltes Leben. Und dann habe ich gedacht, das sind aber alles so egoistische Gründe. Es kann sein, dass du damit anfängst und das ist völlig in Ordnung. Aber am Ende geht es um Liebe. Am Ende geht es um Liebe. Ein anderer Christ in einem anderen Land, der für seinen Glauben verfolgt wurde, ein Mensch, der durch eine Bibel, die ihm unter der Haustür zugesteckt wurde, anfing, darin zu lesen, dem Jesus begegnet ist, der machte sich auf die Suche. Er ging zu einem Geistlichen seiner Stadt, einer der offiziellen Kirchen, die noch anerkannt war. Er klopfte an seiner Tür und wurde eingelassen und sagte, Pfarrer, ich habe Jesus kennengelernt. und ich will mich taufen lassen. Der Pfarrer sagt, boah, bist du dir sicher? Du bist doch Moslem. Du weißt doch, was das für Konsequenzen hat. Wenn du dich taufen lässt, wollen wir nicht erstmal langsam anfangen? Willst du nicht erstmal ein bisschen so leben? Und du hältst das so ein bisschen verdeckt. Und dann können wir irgendwann weiterschauen. Und dieser Mann, der zum Glauben gekommen war, der Jesus kennengelernt hat, schaut diesen Pfarrer nur an und sagt ihm, du bist ihm nie wirklich begegnet, oder? Du bist ihm nie wirklich begegnet, oder? Wo stehst du heute Morgen? Dieser Sonntag war dazu da, dass wir uns selber hinterfragen, ob wir auf dem richtigen Weg sind und uns ausrichten auf das, was wirklich wichtig sein soll. Was ist dein nächster Schritt im Wachstum, im Glauben? Ist es, dass du dich mehr mit dem Glauben beschäftigst? Dass du einen Schritt auf Jesus zumachst? Ist es, dass du mehr oder endlich wieder anfängst, in deiner Bibel zu lesen? Dass du anfängst, mitzuarbeiten? Dass du einen Hauskreis besuchst? Dass du ein Thema seelsorgerlich angehst? Dass du dich nicht mehr versteckst, sondern anderen Menschen vom Glauben erzählst? Dass du den Schein ablegst und neue Prioritäten setzt, dass du dich wieder neu auf Jesus wirfst. Ich lade uns ein, dass wir heute Morgen Entscheidungen treffen, dass wir nicht einfach rausgehen und sagen, das war eine gute Predigt oder hat mich irgendwo angerührt, sondern dass wir Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen sind dann gut, wenn du sie jemandem mitteilst und in der nächsten Woche anfängst, das auch zu leben. Und dass, wenn du mal hängen bleibst, dass du wieder aufstehst. Und dann, weil du anderen erzählt hast, können sie dich anreizen. Können sie sagen, du wolltest doch, komm, wir gehen gemeinsam. Dafür ist Gemeinde da, dass wir gemeinsam gehen. Wir werden jetzt ein Lied anhören. Ich lade euch ein, während dieses Liedes darüber nachzudenken, was für eine Entscheidung du treffen willst. Und dann möchte ich mit uns beten. Und nachher werden wir das Abendmahl zusammen feiern, wo wir feiern, dass Jesus für Sünder gestorben ist, dass er sein Leben gegeben hat aus Liebe. Und auch damit kannst du deine Entscheidung einfach nochmal festmachen. Jetzt hören wir erstmal auf ein Lied. Das ist was sehr Persönliches zwischen Gott und dir. Und es geht nicht um irgendwelche Emotionen, aus denen heraus wir irgendwelche Entscheidungen treffen oder so, sondern es geht um etwas zwischen Gott und dir. Und wenn du heute Morgen eine Entscheidung getroffen hast, dass du in diesem Jahr einen Schritt weitergehen willst, egal ob das bedeutet, mehr herauszufinden, was es mit diesem Jesus auf sich hat, oder wieder neu anzufangen, Bibel zu lesen, sich in der Gemeinde einzubringen, Jesus die Mitte deines Lebens sein zu lassen, ein Hindernis aus dem Weg zu räumen oder dich einfach nur wieder neu auf Jesus zu werfen. Wenn du so eine Entscheidung heute Morgen getroffen hast, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt aufstehst und ich möchte für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns so unendlich liebst. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und bevor ich hier für irgendjemanden bete, Jesus, will ich dir bekennen, dass du selber in meinem Leben oft nicht der Lebensmittelpunkt bist und dass die Welt um mich herum mich so stark beeinflusst und von dir wegzieht. Und ich bete darum, dass du mir das vergibst. Ich wünsche mir, dass du Mittelpunkt in meinem Leben bist. Und dass du an den Stellen, wo das noch nicht der Fall ist, mich dorthin führst, dass du in meinem Leben regierst. Und ich bete, dass du deinen Geist mich damit füllst und in mir arbeitest. Danke, dass du das tust. Es geht nicht um Perfektionismus oder Ähnliches, sondern es geht darum, dass du groß wirst und durch mich hindurchscheinst. Und Jesus, ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen, der hier steht. Du kennst die Entscheidung, die jeder Einzelne ganz persönlich getroffen hat. Jesus, ich bete für die Menschen, die sich entschlossen haben, mehr herauszufinden wollen, was es mit dir auf sich hat, dass du ihnen in diesem Jahr begegnest als der wahre, der lebendige, der einzige Gott. Und dass sie verstehen, wie sehr sie von dir geliebt sind, aber auch wie sehr sie dich brauchen und was du für sie getan hast. Und dass du durch deinen Geist hilfst, eine Entscheidung zu treffen, auch diesen Schritt zu gehen, dir ihr Leben anzuvertrauen. Ich bete für alle, die weiter wachsen wollen, näher zu dir hin. Jesus, dass du sie füllst mit deinem Geist und mit deiner Liebe und dass sie wieder neu motiviert werden, Zeit mit dir zu verbringen in diesem Jahr. Oder noch mehr motiviert werden als vorher, dass sie dich in deinem Wort entdecken und dass sie bei diesen Entdeckungen erfüllt werden von dir und dass du sie dabei prägst. Jesus, ich bete für alle, die sich wünschen, dass du Mittelpunkt in ihrem Leben bist, dass du durch deinen Geist an ihnen arbeitest und sie füllst und sie nicht verzagen lässt, wenn sie vielleicht mal hinfallen. Aber du siehst unseren Wunsch und das ist das, was zählt. Geh du weiter mit ihnen und zeig ihnen, was das ganz konkret bedeutet. Und ich bete auch für die, die merken, sie sind irgendwo stecken geblieben oder es gibt Hindernisse zwischen dir und ihnen, dass du ihnen hilfst, diese Hindernisse zu überwinden, sich auf dich zu werfen und wieder neu von deiner Liebe angesteckt zu werden und zu entdecken, was es heißt, dich aus ganzem Herzen zu lieben. Heiliger Geist, wir sind auf dein Wirken angewiesen. Wir beten, dass du kommst und dass du uns füllst und in uns wirkst. Und wir danken dir dafür, dass du das tust, weil du ein großer Gott bist, weil du ein guter Gott bist. Amen. Lasst uns, auch wenn ihr euch jetzt wieder hinsetzt, zu den nächsten Liedern einfach gemeinsam aufstehen und sie dazu nutzen, einfach nochmal Gott unser Leben hinzulegen und Gott zu sagen, was wir an ihm so schön und so toll finden. Und auch wenn die Zeit schon fortgeschritten ist, das macht überhaupt nichts. Ich glaube, dass Gott heute einfach noch unter uns wirken will. Lasst uns aufstehen.